Der Ministerpräsident von Niedersachsen, Weil, will zurücktreten. Wie mehrere Medien unter Berufung auf Parteikreise berichten, will Weil auch den SPD-Landesvorsitz abgeben. Nachfolger in beiden Ämtern soll demnach der bisherige Wirtschaftsminister Lies werden. Die SPD hat für den frühen Nachmittag eine Erklärung Weils angekündigt. Der 66-Jährige ist seit 2013 Ministerpräsident in Niedersachsen. Er regiert zusammen mit den Grünen. Die nächste Landtagswahl ist in 2 Jahren. Den Angaben zufolge könnte der Wechsel im Mai vollzogen werden, dann will die Landes-SPD ihren Vorstand neu wählen. Union und SPD setzen heute ihre Koalitionsverhandlungen in kleineren Runden fort. Arbeitsgruppen sollen über die Themen beraten, die noch umstritten sind. Dazu gehört die Migrationspolitik. Konkret geht es unter anderem darum, ob Asylsuchende an den deutschen Grenzen nur mit Zustimmung des jeweiligen Nachbarlandes zurückgewiesen werden dürfen. Der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion Frei bekräftigte am Morgen im ZDF, es gehe lediglich darum, sich mit den Nachbarn abzustimmen. Er sei aber sicher, dass man gemeinsame Lösungen mit den anderen EU-Ländern finden werde. Dadurch werde man zu einer restriktiveren Migrationspolitik kommen, so Frei. Die geschäftsführende Bundesinnenministerin Faeser hat die Migrationspolitik der scheidenden Regierung verteidigt. Ziel sei es gewesen, die Zuwanderung von Arbeits- und Fachkräften zu stärken, die irreguläre Migration zu begrenzen und die Schleuserkriminalität zu bekämpfen, betonte die SPD-Politikerin.
In allen 3 Bereichen sind wir stark vorangekommen. Das gilt, obwohl seit Februar 2022 erst einmal eine große andere Aufgabe auf uns zukam. Seit Putin seinen mörderischen Angriffskrieg gegen die Ukraine führte, haben wir mehr als 1,2 Millionen geflüchtete Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in Deutschland Schutz geboten.
Die geschäftsführende Innenministerin Nancy Faeser, SPD. Nach ihren Angaben lag die Zahl der Asylgesuche im ersten Quartal dieses Jahres fast 50% unter der des Vergleichszeitraums 2023. Außerdem sei es gelungen, die Zahl der Abschiebungen deutlich zu steigern. Bundesaußenministerin Baerbock hat die USA davor gewarnt, sich vom russischen Präsidenten Putin täuschen zu lassen. Bei ihrem Abschiedsbesuch in Kiew sagte Baerbock, Putin simuliere Verhandlungsbereitschaft, weiche aber von seinen Zielen keinen Millimeter ab. Florian Kellermann aus Kiew.
Während die Ukraine zu einem sofortigen Waffenstillstand bereit sei, so Baerbock, spiele der russische Staatschef Wladimir Putin auf Zeit. Auf dessen Hinhaltetaktik dürfen wir uns nicht einlassen, erklärte sie. Die Außenministerin wird in Kiew weitere 130 Millionen Euro an humanitärer Hilfe aus Deutschland zusagen.
Ein Jahr nach der Teillegalisierung von Cannabis in Deutschland hat die Berliner Polizei ein kritisches Fazit gezogen. Wie Polizeisprecher Naht auf Radio 3 vom RBB sagte, konnte das neue Gesetz den Schwarzmarkt nicht zurückdrängen. Man spüre so gut wie keine Entlastung, erklärte Naht. Demnach wurden 2024 in Berlin knapp 6 Tonnen Marihuana sichergestellt. 2023 seien es nur 1,6 Tonnen gewesen. Das zeige, dass der illegale Handel mit Cannabis weiter zugenommen habe, so Naht. Bei einer gemeinsamen Razzia der italienischen und deutschen Polizei gegen die Mafia sind zahlreiche Menschen festgenommen worden. Wie die italienische Polizei mitgeteilt hat, ist es in verschiedenen Provinzen in Italien und in Baden-Württemberg zu insgesamt 29 Festnahmen gekommen, davon 20 in Italien. Den Verdächtigen werden Verbindungen zur kalabrischen Mafia 'Ndrangheta vorgeworfen. Die deutsche Polizei hatte am Morgen mitgeteilt, dass Objekte in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, dem Saarland sowie in Italien durchsucht werden. In Myanmar steigt nach dem schweren Erdbeben die Zahl der Toten weiter. Die Militärregierung hat die Zahl der Todesopfer auf etwas mehr als 2700 angehoben. Etwa 4500 Menschen sind den Angaben zufolge verletzt worden, mehr als 400 werden noch immer vermisst. Die tatsächliche Zahl der Opfer könnte nach Einschätzung der Regierung noch auf über 3000 ansteigen. Hilfsorganisationen sprechen von katastrophalen Verhältnissen. Laut ihren Angaben werden dringend Unterkünfte, Nahrungsmittel und Wasser benötigt. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter? Heute zunehmend freundlich mit ein paar Quellwolken. Es bleibt trocken bei maximal 13 bis 15 Grad. Aktuell in Berlin-Kreuzberg 9 Grad, in Pankow 11, in Perleberg 7, in Rüdersdorf 12 Grad. Morgen nach Auflösung von Nebel- und Hochnebelfeldern heiter bis wolkig und trocken bei bis zu 18 Grad. Die Zeit 12.05 Uhr.
Radio 3. Klassik bis 2 mit Caroline Pierich.
Da Das ist richtig und gleich auch mit Redakteur Andreas Göbel. Er hat eine neue Philosophie der Musik gelesen und mitgebracht und wird uns sagen können, ob sie neue, vielleicht auch überraschende Gedanken formuliert. Hier nach Mozart. Die Hornistin Sibylle Mani und die Brandenburger Symphoniker unter Leitung von Andreas Spering mit dem Allegro aus dem Hornkonzert Nummer 1 in D-Dur von Mozart. Jetzt kommen wir zu einem neuen Buch über Musik, einer neuen Philosophie. Bücher über die Musik, die gibt es ja wirklich zuhauf. Viele, viele, viele. Und jetzt hat der Philosoph und Autor Christoph Türke eine neue Philosophie der Musik verfasst. Andreas Göbel hat sie gelesen. Andreas, worum geht's denn Christoph Türke in seinem Buch?
Es geht ihm um ganz grundsätzliche Dinge. Er stellt gleich am Beginn die Frage nach dem Ungreifbaren der Musik. Also auf der einen Seite kann uns die Kunst, die Musik als emotionale Kunst ja packen oder, wie er schreibt, erschüttern, rühren, bewegen. Und trotzdem können wir sie eben nicht festhalten. Musik ist eine Zeitkunst. Und der Autor sagt das ganz klar, wir werden ihre Geheimnisse nicht in voller Gänze auflösen können.
Und wie nähert er sich trotzdem der Musik?
Na, er stellt zunächst die Frage, wo kommt die Musik her? Er fängt wirklich bei den allerersten Punkten an. Wo können wir bei menschlichen Äußerungen überhaupt schon von so etwas wie Musik sprechen? Und das betrifft erst einmal natürlich das Biologische. Also der Autor erläutert, die Fähigkeit, der Musik zu erschüttern, die rührt an den Gleichgewichtssinn. Und der befindet sich ja im Innenohr. Und er spricht von einer Art Vorohr als Auffangstation für Erschütterungen aller Art. Also weit über Schallwellen hinaus. Also das ist zunächst mal ein sehr grundsätzlicher Anlass, aber
man biologisch muss, eigentlich,
biologisch,
oder?
Ja, erstmal die Voraussetzung, damit überhaupt so etwas wie Musik entstehen kann oder was wir dann irgendwann als Musik definieren.
Und wie hat er das Buch aufgebaut?
Na, formal sind das 5 Großkapitel. Er nennt es 5 Akte, also wie so eine Art Oper komponiert. Und da geht es um die Entwicklung des Menschen zum musikmachenden Wesen. Es geht um Musikinstrumente, um Fragen des Rhythmus, aber zum Beispiel auch um geistliche Aspekte. Also zum Beispiel die Geschichte des Christentums ist ohne Musik in weiten Teilen ja gar nicht darstellbar.
Wir hatten heute auch im musikalischen Kalenderblatt ein ganz frühes Musikinstrument. Luren aus Mammutzähnen, kommen die bei ihm auch vor?
Na, es sind sehr viele alte Instrumente, die da vorkommen. Also genau das ist es ja, halt die Überlegung, wann ist etwas tatsächlich als Musikinstrument gebraucht worden?
Und wann?
Sehr weit zurück.
Okay, also es sind viele sehr komplexe und umfangreiche Themen. Kann sowas in ein einziges Buch passen?
Ja, natürlich nicht. Und natürlich kann man eben auch nur an konkreten Beispiel einen Bruchteil auffächern, was exemplarisch für Weiteres steht. Und das macht Christoph Türke aber sehr geschickt, weil er bei allen sehr allgemeinen Betrachtungen auch dann sehr ausgewählte, konkrete Beispiele bringt. Zum Beispiel die Diskussion über die absolute Musik, die sich gerade im 19. Jahrhundert ja entsponnen hat, eben zwischen Richard Wagner, der sein Gesamtkunstwerk propagiert hat, in dem eben alle Einzelkünste aufgehen, also Musik, Text, Szene, Tanz und so weiter. Und eben dem Musikkritiker Eduard Hanslick, der wollte Musik als tönend bewegte Form. Aber wenn es nur das wäre, wovon wäre man dann beim Hören emotional ergriffen, auch wenn man eine Brahms-Sinfonie hört? Aber, und das ist das Interessante, beide stellen ja eigentlich eine ähnliche Frage, nämlich wie die Musik das Ärgernis, schreibt der Autor, das Ärgernis, das relativ absoluten Loswerden und zum unbedingt absoluten Aufsteigen kann. Also eben Wagner, Gesamtkunstwerk, Hanslick, kosmischer Widerhall.
Ja. Also es klingt anspruchsvoll. Wie schwer oder leicht fandest du das Buch denn zu lesen?
Also der Anspruch besteht ja darin, dass hier keine einfachen Antworten gegeben werden, sondern dass es wirklich um große Zusammenhänge geht. Also ich würde sagen, musikalisches Fachwissen braucht man dafür, wenn überhaupt, nur eingeschränkt, weil es ja nicht um Fachtermini geht, sondern eben um Bedeutung und Funktion von Musik. Was der Anspruch ist, man braucht die Bereitschaft, sich eben in solche komplexeren Perspektiven einzuarbeiten.
Hast du es denn gern gelesen? Würdest du es weiterempfehlen?
Ich habe sehr gerne gelesen. Es hat mir deswegen auch gut gefallen, weil es immer ehrlich ist, nie mehr behauptet, als es sein kann. Eben immer nur eine Annäherung an die Musik, ein Gedankenspiel mit vielen Parametern, mit denen Christoph Türke die Musik so weit wie möglich einkreist. Und das ist ein absoluter Gewinn. Und das Schöne ist, am Schluss, wenn man das dann durch hat, nach den 500 Seiten, dann schafft es Christoph Türke tatsächlich auch, so ein bisschen an das Geheimnis der Musik trotzdem zu kommen. Nämlich Musik als Zeitkunst definiert er so: das eben noch Gehörte, das als Sinneswahrnehmung genau genommen nicht mehr präsent ist, ist auch wiederum nicht so verschwunden, dass es durch Erinnerung eigens wieder vergegenwärtigt werden müsste. Also schön. Ich würde sagen, Musik ist nicht leicht, aber es lohnt sich.
Philosophie der Musik, geschrieben von Christoph Türke, erschienen bei Beck, und Andreas Gröbel hat es gerade gesagt, das sind 510 Seiten, kostet insgesamt 38 Euro. Andreas, und wir haben jetzt hier zum Anschluss etwas Philosophisches rausgesucht, das Adagio aus der Sinfonie Nummer 22 in Esto von Joseph Haydn, die auch einen schönen Beinamen trägt, nämlich der Philosoph. Und warum vermuten wir, dass sie diesen Beinamen trägt?
Naja, es ist ja bei nahezu allen Beinamen, die es bei Haydns Werken gibt, dass sie nicht von Haydn stammen. Ich nehme mal an, das Ungewöhnliche bei der Sinfonie ist, dass der erste Satz ein langsamer Satz ist. Und wenn wir den gleich hören, da ist jemand, der sehr über die Dinge musikalisch nachgrübelt. Musik
Wir haben jetzt hier auf Radio 3 zwei Sätze aus der Sinfonie Der Philosoph von Joseph Haydn gehört mit dem Kammerorchester Karl Philipp Emanuel Bach unter Leitung von Hartmut Hähnchen. Zur Philosophie gehört die Kontroverse und zu der kommen wir auf musikalische Art und Weise jetzt. Arturo Márquez, der mexikanische Komponist, hat sinfonische Werke geschrieben, die globale Herausforderungen thematisieren. Auch seine Sinfonia Impossible. In Auftrag gegeben von der Dirigentin Alondra de la Parra und komponiert inmitten der Corona-Pandemie. Diese Sinfonie behandelt in 8 Sätzen zentrale gesellschaftliche und politische Themen wie Klimawandel, Resilienz, Migration, Gleichstellung der Geschlechter, Empathie und Utopie und Glück. Der 6. Satz ist der Kontroverse gewidmet, Controversia. Da werden Konflikte und Meinungsverschiedenheiten musikalisch durch sture GeigenvirtuosInnen dargestellt, die trotz ihrer Differenzen dasselbe ausdrücken. Die Solisten sind hier jetzt in unserer Aufnahme Nemanja Radulovic und Guy Braunstein und wir hören diesen 6. Satz, Controversia, in einer Aufnahme mit dem Impossible Orchestra, das 2020 während der Pandemie von Dirigentin Alondra de la Parra gegründet worden ist. Also hier Musik für und mit sturen GeigenvirtuosInnen. Thank you. kontrovers, ja, aus der Sinfonia Impossible von Arturo Márquez mit Alondra de la Parra und La Orchestra Impossible. 12.30 Uhr ist's.
Radio 3, Kultur kompakt.
Und Ortrun Schütz beginnt mit der Aussage einer Expertin in Berlin Kulturverein. Die hat daran erinnert, dass sie sich dringend um ehrenamtlichen Nachwuchs kümmern müssten.
Die Expertin, das war Siri Hummel, die Direktorin des Deutschen Forschungsinstituts Mecenata. Das ist ein Institut für Philanthropie und Zivilgesellschaft. Und sie hat eben die Kulturvereine in Deutschland daran erinnert, dass sie sich wirklich dringend um ehrenamtlichen Nachwuchs kümmern müssen. Denn ehrenamtliches Engagement habe offenbar seinen Zenit erreicht und sei rückläufig. Es sei also nicht gesagt, dass die geburtenstarken Jahrgänge, also die sogenannten Boomer, die jetzt in Rente gehen, ihre freie Zeit für gesellschaftliche Anliegen einsetzen werden. Das hat Siri Hummel heute dem Berliner Tagesspiegel gesagt. Viele der rund 110.000 Kulturvereine in Deutschland mangelt es demnach an Nachwuchs. Hummel bemängelt, es fehle eine Anerkennungskultur für zivilgesellschaftliches Engagement in Deutschland. Es brauche zum Beispiel eine bundesweite Kampagne, die zum Engagement aufrufe. Auch in den Lehrplänen müsse das Thema verankert werden. Denn ohne das große zivilgesellschaftliche kulturelle Engagement wäre das vielfältige Kulturleben in Deutschland überhaupt nicht denkbar. Dies gelte zum Beispiel für Bibliotheken, Archive, Gedenkorte, Museen, Theater oder auch Kinos.
In Erinnerung an die Kinderbuchautorin Astrid Lindgren wird in Stockholm heute ein nach ihr benannter Preis verliehen. Auch mehrere Deutsche haben Chancen.
Gegen 13 Uhr wird der diesjährige Träger des Astrid Lindgren Gedächtnispreises verkündet. 265 Kandidatinnen und Kandidaten aus 72 Ländern und Regionen sind im Rennen um die weltweit größte Auszeichnung für Kinder- und Jugendliteratur. Aus Deutschland sind diesmal 6 Nominierte im Rennen. Der Schriftsteller Andreas Steinhöfel, die Internationale Jugendbibliothek in München, die Illustratorinnen Jutta Bauer und Jackie Gleich und auch 2 männliche Illustratoren sind dabei, Nikolaus Heidelbach und Mehrdad Zahiri. Also ich bin gespannt, heute Nachmittag werde ich wahrscheinlich verkünden können, ob es für einen von den 6 für den berühmten Astrid Lindgren Gedächtnispreis gereicht haben wird. Ich drücke auf jeden Fall mal die Daumen. Die umgerechnet 460.000 Euro Preisgeld können bestimmt alle gut gebrauchen.
Und Ortrun Schütz lenkt unsere Aufmerksamkeit jetzt ins Rambazamba-Theater.
Sein oder nicht sein heißt das Stück, das da heute gegeben wird. Und darin geht es um eine legendäre Theaterprobe aus dem Jahr 1999. Damals wollte der Regisseur Peter Sadek Shakespeares Hamlet auf die Bühne bringen. Mit dabei waren Theatergrößen wie Angela Winkler, Otto Sander, Eva Mattes und Ulrich Wildgruber. Die Proben verliefen allerdings extrem unharmonisch. Sie wurden zur echten Zerreißprobe. Und doch ging es am Ende gut aus. Die Premiere war dann ein voller Erfolg. Der Dramatiker und Schauspieler Klaus Pohl, der stand damals als Horatio mit auf der Bühne. Er hat den verrückten Theaterwahnsinn von damals in einem Buch festgehalten, sodass die Nachwelt davon erfahren konnte. Sein Roman Sein oder Nichtsein, den hat er jetzt selbst für die Bühne des Rambazamba-Theaters bearbeitet. Und er übernimmt auch die Regiearbeit. Die Ensemblemitglieder des inklusiven Theaters, die schlüpfen dabei in die Rollen der Stars von damals und lassen uns damit einen Blick hinter die Kulissen dieser inzwischen legendären Hamlet-Inszenierung werfen.
Klingt interessant.
Ist interessant und es gibt einen besonderen Coup. Angela Winklers Tochter Nele Winkler ist reguläres Ensemblemitglied beim Theater Rambazamba. Und sie ist bei dieser Inszenierung auch mit dabei und das in einer witzigen Rolle. Nele Winkler spielt nämlich ihre eigene Mutter, die Hamlet spielt und nicht spielen will. Angela Winkler ist damals mehrfach vor den Proben geflohen. Sie wollte einfach nicht den Hamlet geben. Wer das mal auf der Bühne sehen will, heute um 19.30 Uhr ist das möglich. Es gibt noch Karten für das Stück Sein oder Nichtsein im Theater Rambazamba in der Schönhauser Allee 36 bis 39 in Berlin-Prenzlauer Berg. Die Karten dort, die kosten 27 Euro, ermäßigt 14 oder 6 Euro.
Kultur kompakt auf Radio 3. Das Kulturprogramm vom RBB. Die ARD wird 75.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen.
Berliner aus dem Ost- und Westteil der Stadt erklettern die Mauer.
Neuartiges Coronavirus.
Unser öffentlich-rechtliches Programm berichtet unabhängig, informiert und erzählt. Aus der Gesellschaft, für die Gesellschaft, für alle.
Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder.
Tja, hier spricht Herr mit der Frosch und ich gebe jetzt zurück zur ganz normalen Schuh. Schau!
Den 75. feiern wir nun gemeinsam mit einer Jubiläumsaktionswoche. Wir von Radio 3 steuern unser Kultur-Know-how bei. Und wir senden Hörenswertes aus allen Sendeanstalten bundesweit.
Sensationell!
75 Jahre ARD. Die Jubiläumsaktionswoche vom 31. März bis zum 5. April. Radio 3, wie es euch gefällt.
Thank you.
Die Pianistin Maria Lettberg mit einem Walzer in Gismoll von Alexander Skriabin. Am kommenden Sonntag, das ist der 6. April um 20 Uhr, da kommt Maria Lettberg nach Berlin und stellt ihr neues Album Europolis im Pianosalon Cristofori vor. Das ist also ein Release-Konzert und Maria Lettberg geht auf eine musikalische Reise durch die 27 Länder der Europäischen Union. Aus jedem Mitgliedsland ein Stück für Klavier. Aus allen Epochen, von der Renaissance bis zum Minimalismus und auch Neoklassik ist dabei. So kann gesellschaftliches Engagement auch klingen. Literatur und Sinfonienkombination, das ist gerade richtig Mode geworden. Und auch in der komischen Oper gibt es so etwas, das literarische Sinfoniekonzert. Florian Illis hatte bereits mit seinem Erstling Generation Golf den großen Durchbruch als Chronist der deutschen Befindlichkeit gehabt. In letzter Zeit begeistern seine feuilletonistischen Kompilationen 1913 und Liebe in Zeiten des Hasses das Publikum. Diese Bücher lassen schlaglichtartig die Epochen kurz vor den Weltkriegen lebendig werden. Zuletzt wandte sich Illis weit zurück in die deutsche Romantik und hat im Roman Zauber der Stille anhand des Lebens des Malers Caspar David Friedrich eine Epoche der deutschen Geschichte nachgeschrieben, die in sich den Keim der Moderne trägt. Er präsentiert da Caspar David Friedrich als Maler gottesfürchtiger Innerlichkeit am Rande des Abgrunds zum Abstrakten. Das Sinfoniekonzert Klang der Stille liefert dann den Soundtrack und zeigt, dass Friedrich nicht der Einzige war, der diesen künstlerischen Weg gegangen ist. Also am kommenden Freitag, dem 4. April um 19.30 Uhr im Schillertheater in der Bismarckstraße 110. Die Tickets kosten 37 € oder auch 10 €.
Thank you.
Radio 3 ist hier. Das war der erste Satz aus der Sinfonie in C-Moll von Johannes Brahms, seine Sinfonie Nummer 1 mit Ivan Fischer und dem Konzerthaus Orchester Berlin. Und am Freitag, übernächsten Freitag, am 11. April um 19 Uhr, da tritt das Konzerthausorchester unter der Leitung von Ivan Fischer auf mit 4 Komponierenden, die von den Nationalsozialisten verfolgt wurden und deren Werke die Avantgarde der Zwischenkriegszeit geprägt haben. Auf dem Programm stehen Hans Eislers Suite Nummer 2, Opus 24 aus Niemandsland, Erwin Schulhoffs Suite für Kammerorchester, Paul Hindemiths Der Schwanendreher für Bratsch und Orchester und von Kurt Weill die Suite Panamene und ausgewählte Lieder für Stimme und Orchester. Solistinnen des Abends sind die Bratscherin Lawrence Power und die Sopranistin Sarah Maria Sun. Und zu Sarah Maria Sun kann ich Ihnen sagen, wenn Sie mal die Gelegenheit haben, diese Sängerin zu erleben, dann lassen Sie diese Gelegenheit nicht verstreichen. Also am Freitag, dem 11. April im Konzerthaus Berlin um 19 Uhr. Und hier haben wir aus der Suite Divertissement von Alexandre Tansman die Polka.
Sie ist der absolute Publikumsliebling. Hat den Tschaikowski-Preis und den Bernstein Award. Ihr Spiel von fast überwältigender Aufrichtigkeit, so die Musikkritik. Sie können sie jetzt erleben. Die junge Cellistin Anastasia Kobiekina mit einem der schönsten Themen für Cello überhaupt. Im Cellokonzert von Robert Schumann. Auch auf dem Programm Franz Schuberts C-Dur-Sinfonie, Die Große, ein Werk, das Schumann liebte. Anna Skrileva dirigiert das Brandenburgische Staatsorchester Frankfurt. Anastasia Kobiekina spielt auf ihrem Stradivari-Cello. Am Freitag in Frankfurt-Oder in der Konzerthalle Karl Philipp Emanuel Bach. Radio 3, wie es euch gefällt.
13 Uhr. Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Der langjährige Ministerpräsident von Niedersachsen, Weil, will zurücktreten. Wie mehrere Medien unter Berufung auf Parteikreise berichten, will Weil auch den SPD-Landesvorsitz abgeben. Nachfolger in beiden Ämtern soll demnach der bisherige Wirtschaftsminister Lies werden. Die SPD hat für den frühen Nachmittag eine Erklärung Weils angekündigt. Der 66-Jährige ist seit 2013 Ministerpräsident in Niedersachsen. Er regiert zusammen mit den Grünen. Die nächste Landtagswahl ist in 2 Jahren. Den Angaben zufolge könnte der Wechsel im Mai vollzogen werden. Dann will die Landes-SPD ihren Vorstand neu wählen. Union und SPD setzen heute ihre Koalitionsverhandlungen in kleineren Runden fort. Arbeitsgruppen sollen über die Themen beraten, die noch umstritten sind. Dazu gehört die Migrationspolitik. Konkret geht es unter anderem darum, ob Asylsuchende an den deutschen Grenzen nur mit Zustimmung des jeweiligen Nachbarlandes zurückgewiesen werden dürfen. Der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion Frei bekräftigte am Morgen im ZDF, es gehe lediglich darum, sich mit den Nachbarn abzustimmen. Er sei aber sicher, dass man gemeinsam Lösungen mit den anderen EU-Ländern finden werde. Dadurch werde man zu einer restriktiveren Migrationspolitik kommen, so Frei. Die geschäftsführende Bundesinnenministerin Faeser hat klargemacht, dass die SPD am individuellen Grundrecht auf Asyl festhalten will. Das Asylrecht stehe für die SPD nicht zur Disposition, sagte Faeser und widersprach damit dem Chef des Bundesamtes für Asyl und Migration, Sommer. Faeser bekräftigte auch, dass für Zurückweisungen an den Grenzen die Zustimmung des Nachbarlandes vorliegen muss. Zugleich verteidigte die SPD-Politikerin die Migrationspolitik der scheidenden Bundesregierung. Hauptstadtkorrespondent Uli Haug.
Als Bilanz der zerbrochenen Ampelregierung präsentierte die geschäftsführende Innenministerin Zahlen. So sind 2024 die Asylerstanträge um fast 100.000 auf knapp 230.000 zurückgegangen. Seit Oktober 2023 wurden aufgrund von Grenzkontrollen zudem 50.000 Menschen zurückgewiesen und 2.000 Schleuser festgenommen.
Die deutschen Kommunen haben im vergangenen Jahr ein Rekorddefizit verzeichnet. Wie das statistische